HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Es sind lange erwartete gute Nachrichten aus Rüsselsheim. Opel hat einen Rekordgewinn verkündet. Fast 20 Jahre lang gab es bei dem Unternehmen ja vor allem eines: schlechte Nachrichten. Verluste, Werksschließungen, Personalabbau. Seit 2017 gehört Opel jetzt dem französischen Autobauer Peugeot Citroën PSA. Und der hat den Rüsselsheimern eine harte Sanierung verordnet. Den Gewinnen scheint es gut getan zu haben. Lars Hofmann berichtet.
Opel hat das beste Ergebnis seit der Gründung 1862 eingefahren, freut sich Opel-Chef Michael Loscheller in Rüsselsheim.
2019 war für Opel ein sehr gutes Jahr, ein Rekordjahr. Wir haben einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro erzielt. Das ist noch einmal eine Steigerung um 30% gegenüber 2018. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und wir sind natürlich auch der Meinung, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Denn wir haben Opel wetterfest aufgestellt und sind nachhaltig profitabel.
Der Gewinn im Kerngeschäft mit den Autos ist zustande gekommen, obwohl Opel im vergangenen Jahr, wie die gesamte Branche, weniger Autos verkauft hat. 980.000 verkaufte Autos, das entspricht einem Minus von 6%. Der harte Sparkurs unter dem neuen Eigentümer PSA hat dazu beigetragen, dass Opel trotzdem wieder Geld verdient. Teil dieser Sanierung ist auch, dass seit der Übernahme mehrere tausend Arbeitsplätze gestrichen wurden. Die Kosten für Abfindungen und Vorruhestandsprogramme tauchen in dem operativen Gewinn nicht auf. Opel-Chef Loscheller weiß, dass die vergangenen Jahre für die Beschäftigten nicht immer leicht waren. Dennoch, sagt er, habe er Wort gehalten. Keine Entlassungen.
Ja, richtig ist, wir haben viele Sachen verändert und viele Dinge waren auch nicht einfach. Aber ich glaube, wir haben Wort gehalten, Freiwilligkeit, die Standorte behalten. Und ich glaube, nun sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt zum ersten Mal eine Erfolgsprämie auszahlen können. Ja. Das heißt, wir zahlen jetzt im April diesen Jahres 600 Euro an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Opel und Vauxhall.
Die erste Prämie für Mitarbeiter bei Opel seit 1997. Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler hat nicht damit gerechnet, dass die Sanierung von Opel so schnell Früchte tragen würde.
Ja, ich denke, Opel hat hier den Turnaround geschafft und man muss ja auch ganz klar dazu sagen, in einem sehr schwierigen Umfeld, wo bei vielen Unternehmen, bei vielen Herstellern die Gewinne zurückgegangen sind.
Allerdings braucht Opel auch dringend Geld, um zu investieren, beispielsweise in Elektromobilität. Autoanalyst Jürgen Pieper sieht nach wie vor viele Hürden und Herausforderungen für Opel. Die geplante Fusion der Opel-Mutter PSA mit dem italienisch-amerikanischen Autokonzern Fiat Chrysler beispielsweise. Das könnte Opel belasten. Jürgen Pieper sieht aber vor allem die Chancen.
Opel kann auch noch zusätzliche Aufgaben dazu gewinnen. Und darauf deuten für mich bisher auch die Anzeichen hin, dass Opel nach der eigenen Sanierung da keineswegs weiter zurückfallen wird. Ich glaube, aus heutiger Sicht sind die Chancen sogar ein bisschen größer als vielleicht zusätzliche Risiken, die im Großkonzern entstehen können.
In Paris hat PSA-Chef Carlos Tavares Opel mitsamt den Beschäftigten geradezu über den grünen Klee gelobt. Er warnt aber auch davor, sich auf den Erfolgen auszuruhen. Die Welt wird darwinistischer. Auch die Autoindustrie befindet sich in einer darwinistischen Zeit. Nicht alle Autobauer werden den Gegenwind und die bevorstehenden Herausforderungen überstehen. Wir müssen beweglich bleiben und ständig anpassen in einer Welt, in der gilt, der Fitteste überlebt, in einer Welt, die zunehmend darwinistisch wird. PSA-Chef Tavares macht, genau wie am ersten Tag, aber auch weiter Druck. Nur Leistung schütze, wiederholt er sein Credo.
Opel hat einen Rekordgewinn verkündet. Aus Rüsselsheim war das Lars Hofmann. Es gibt immer noch viele Fragezeichen im Zusammenhang mit dem schrecklichen Vorfall am Rosenmontag im nordhessischen Volkmarsen. Ein 29-jähriger Deutscher aus der Kleinstadt war mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Offenbar absichtlich und nicht alkoholisiert. Mehr als 60 Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch 20 Kinder. Ermittelt wird derzeit in alle Richtungen. Thomas Korte ist unser zuständiger Reporter vor Ort. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen. Der Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft wegen Verdacht auf versuchten Mord und gefährlicher Körperverletzung. Unser Reporter kann uns sagen, ob man schon irgendwas über das Tatmotiv weiß.
Nein, da scheint sich der mutmaßliche Täter auch völlig auszuschweigen. Es gibt ja einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 29-Jährigen. Bislang hieß es ja immer, der Mann sei nicht vernehmungsfähig. Damit scheint es auch klar zu sein, dass er erstmal nichts gesagt hat. Aber nach eben unseren Informationen ist er nicht mehr in einem nordhessischen Krankenhaus, sondern in einem Untersuchungsgefängnis. Es heißt auch, dass er bereits einen Anwalt habe. Aber was bei ihm zur Tat geführt hat, das ist noch immer völlig unklar. Unklar auch die Situation, als der Fahrer dann von Passanten, von Zuschauern wohl überwältigt worden ist, festgehalten worden ist. Gab es da wirklich körperliche Auseinandersetzungen? Ist auf ihn eingeschlagen worden? War er deswegen vielleicht bewusstlos und nicht vernehmungsfähig? Also das sind noch viele, viele Fragezeichen, die die Ermittler jetzt klären müssen.
Und zum Tathergang gibt es ja auch viele Gerüchte.
Naja, also allein die Frage, war der Umzug wirklich gut genug geschützt? Da wird heftig drüber diskutiert. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche, wie es tatsächlich dem Fahrer gelungen ist, mit dem Auto in den Karnevalszug direkt hineinzufahren. Fakt ist, es gab keine Betonklötze oder Ähnliches, die den Straßenverlauf und damit auch den Umzug gegen Fahrzeuge von außen wirklich gesichert hätten. Die Zugänge zum Umzug, die waren wirklich offen. Auch an dem etwa 100 Meter entfernten Bahnübergang, da waren die Schranken geöffnet. Die schließen immer nur dann, wenn tatsächlich Züge den Übergang passieren. Und so scheint es dem mutmaßlichen Täter mit seinem Wagen, der hat wahrscheinlich schon hinter dem geöffneten Bahnübergang gewartet, um zwischen zwei Fahrzeugen der Polizei hindurch in den Umzug hineinzufahren. Die Fahrzeuge standen da wohl zur Absicherung des Umzuges, denn der überquerte eine Hauptstraße und wollte am Bahnhof in Volkmarsen wenden, um dann wieder zurück in die Innenstadt zu kommen. Also es scheint, dass niemand in Volkmarsen an so etwas wie eine Amokfahrt mit einem Auto gedacht hat, dass es sowas geben könnte. Und interessant ja auch, am darauffolgenden Tag sind die Sicherheitskonzepte in vielen Orten für die Umzüge gleich in entsprechender Art und Weise verändert worden.
Also gibt es nun Grund zur Kritik, was das Sicherheitskonzept am Montag in Volkmarsen betrifft?
Zumindest muss man sich jetzt fragen lassen, haben wir an alles gedacht? Haben wir eben auch an eine mögliche Amokfahrt gedacht? Und ich glaube, die Antwort muss lauten, nein, haben wir nicht.
Wie sammelt die Polizei jetzt Hinweise aus der Bevölkerung?
Es gibt ein Informationszentrum für die Betroffenen im Rathaus in Volkmarsen. Ab morgen gibt es auch eine Anlauf- und Betreuungsstelle für Opfer und Zeugen bei der Polizeistation dann in Bad Arolden. Die ist dafür zuständig. Und für Fragen und Hinweise aus der Bevölkerung, da hat ja die Polizei schon ein Callcenter unter einer bestimmten 0800er-Nummer eingerichtet. Und zudem gibt es eben für Foto- und Filmaufnahmen, ist ja viel gefilmt und fotografiert worden von dem Vorfall, von dem gesamten Ablauf auch des Umzuges. Da gibt es eine eigene Internetplattform, polizei-hinweise.de/Volkmarsen. Also das ist eben auch eine Möglichkeit, die Ermittlungsarbeit der Polizei zu unterstützen, wenn man etwas gesehen hat, was tatsächlich Aussagen macht.
Es gibt immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen im Zusammenhang mit dem schrecklichen Vorfall am Rosenmontag im nordhessischen Volkmarsen. Vor der Sendung haben wir mit Thomas Korte gesprochen. Schlechte Nachrichten gibt es bei Veritas in Gelnhausen. Dort, am Hauptsitz des Unternehmens, soll die Hälfte aller Stellen gestrichen werden. 700 Arbeitsplätze fallen damit weg. Das sind die Pläne des amerikanischen Investors, der die Veritas AG übernimmt. Die Begründung dafür, die Geschäfte seien um bis zu 10% eingebrochen. Die Gewerkschaft IGBCE und der Betriebsrat, die wollen das nicht hinnehmen. Jetzt gab es dazu eine Betriebsversammlung. Aydoğan Makasce berichtet.
Dunkle, dichte Wolken, feiner, leichter Regen. Das Wetter passt zur Stimmung bei Veritas in Gelnhausen. Stillschweigend hängende Köpfe, so kommen die Beschäftigten aus einer Versammlung für die Mitglieder der Gewerkschaft IGBCE. Sven Rauch arbeitet seit 25 Jahren in der Metallfertigung des Automobilzulieferers. Er macht sich Sorgen um seinen Job und seine Zukunft.
Ich bin jetzt auch schon fast 50 und es ist für mich dann auch nicht mehr leicht, nochmal einen Job zu finden. War eigentlich auch stolz, was man sich in den 25 Jahren hier erschafft hat. Und das bekommt man jetzt Stück für Stück immer mehr abgenommen.
Sven Rauch ist vor allem sauer auf den Vorstand. Jetzt mit einem Investor um die Ecke zu kommen, dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter völlig egal seien, dafür habe er überhaupt kein Verständnis. Die Beschäftigten von Veritas müssten jetzt Fehler ausbaden, die sie selbst gar nicht gemacht hätten.
Wie sie schon in der Versammlung gesagt haben, da wurden in den letzten Jahren viele Beraterfirmen reingeholt. Die haben Millionen geschluckt. Diese Millionen hätten lieber in neue Innovationen, in neue Anlagen reingesetzt werden. Dann wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind.
Am Standort Gelnhausen soll die Hälfte der 1.400 Beschäftigten gehen. An anderen Standorten stehen weitere Stellen auf der Kippe. 3 Monatsgehälter werden den Betroffenen aktuell als Abfindung angeboten. Der Betriebsratsvorsitzende Glenn Lawrence findet das unmöglich.
Wir verzichten schon seit Jahren. So, und jetzt kommt ein neuer Investor mit einer ganz komischen Vorstellung, wo es eigentlich nicht um eine Verhandlung geht, sondern wo es die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt. Das kann natürlich ein Betriebsrat so nicht mitmachen.
Sowohl der Betriebsrat als auch die Gewerkschaft haben der Belegschaft davon abgeraten, sich auf die Vorschläge einzulassen. Die bleiben dürfen, sollen bis 2022 auf ihre Jahresleistungsprämien verzichten. Dabei gäbe es noch andere Möglichkeiten, um das Unternehmen wieder in die Spur zu bekommen.
Hier kann man vieles tun in Richtung Digitalisierung, Automatisierung. Ist vielleicht verbunden mit dem Stellenabbau, ja, will ich nicht ausschließen. Aber das auf diese Art und Weise zu machen und zu erwarten, dass durch die Verlagerung von der Produktion Dinge besser werden, das ist keine Zukunftsperspektive.
Anders sieht das der Vorstandssprecher Matthias Häberle. Veritas sei unter Zugzwang und müsse sich etwas einfallen lassen, um mit der Konkurrenz weiter mithalten zu können. Mit Blick auf die Situation in der Branche sei es gut, dass überhaupt ein potenzieller Investor gefunden wurde. Jetzt sei es wichtig, die Rahmenbedingungen zu klären.
Es ist uns bewusst, dass die Einschnitte für die Region massiv und schmerzhaft sind. Die globale Wettbewerbssituation zwingt uns jedoch dazu, Teile der Produktion in das kostengünstige Ausland zu verlagern. Wir haben jetzt die Chance, mit einem neuen Investor die Zukunft zu gestalten.
Der Fahrplan für den angepeilten Verkauf ist ambitioniert. Bis Mitte März soll er über die Bühne gehen. Diesen Zeitdruck halten Betriebsrat und Gewerkschaft für keine gute Voraussetzung.
In Gelnhausen sollen bei der Veritas AG 700 Stellen gestrichen werden. Informationen von Eduan Makasce. Das Coronavirus breitet sich weltweit immer mehr aus. Auch in Deutschland wurden mehrere neue Infektionen gemeldet. Hessen ist von neuen Fällen bisher verschont geblieben. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose informierte jetzt in Wiesbaden über die Lage in Hessen. Dabei war unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Vor allem keine Panik. So hätte die Überschrift über die Pressekonferenz zum Coronavirus auch lauten können. Minister Kai Klose von den Grünen verbreitete demonstrativ Zuversicht.
Wir sind gut vorbereitet. Wir sind ja schon seit Ende Januar spätestens in einem sehr engen Austausch, sowohl mit den Bundesbehörden als auch mit unseren örtlichen Gesundheitsämtern, haben diesen Austausch nochmal verstärkt und intensiviert. Das läuft sehr gut und die existierenden Pläne dazu greifen.
Dabei ist so gut wie sicher, dass das Virus auch in Hessen wieder ankommen wird. Bei 2 Flugpassagieren aus China, die Anfang Februar in Frankfurt ankamen, wurde er ja schon einmal nachgewiesen. Dass es zurückkommt, geben auch die Experten auf dem Podium zu. Aber die Vorkehrungen seien getroffen worden. So gäbe es im Notfall zwischen 1.700 und 3.500 Isolierbetten in den hessischen Krankenhäusern, so Minister Klose. Und Tests, um das Virus festzustellen, könnten an den Unikliniken Marburg und Frankfurt auch genügend durchgeführt werden, sagt die Virologin Sandra Ziesek.
Sie können halt in einen Lauf ungefähr 50 Proben geben. Und wenn Sie das hochrechnen, wenn Sie 2 Läufe am Tag machen, hätten Sie 100 am Tag mal 2 Standorte, also 200 am Tag. Das lässt sich aber auch noch relativ einfach erhöhen, die Zahl. Also wir können natürlich mehr als 2 Läufe am Tag machen. Also da sehe ich keine Engpässe im Moment für Hessen.
Eine Situation wie in Italien mit von der Außenwelt abgeriegelten Städten sieht der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, nicht.
Also da müsste was ganz anderes auftreten. Also das, wie wir es jetzt sehen und dass wir in Italien 300 Fälle haben und Ortschaften 11 Stück zugemacht werden, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ständige Fiebermessen an Flughäfen und Bahnhöfen hält der Frankfurter Arzt auch für überflüssig. Schon die SARS-Epidemie hätte gezeigt, dass diese Methode sehr unzuverlässig sei. Wie weit das Coronavirus sich in Deutschland ausbreiten könnte, darauf will Sandra Ziesek von der Uniklinik Frankfurt lieber keine Antwort geben.
Das ist sehr schwer abzusehen. Also es ist reine Spekulation. Es kann sein, dass es sich weiter ausbreitet in Deutschland. Hier muss man aber auch sagen, dass einfach viele Menschen, die das Virus haben, gar nicht doll erkranken, sondern einfach normale Erkältungssymptome haben oder sogar gar keine Symptome. Und wird uns die nächsten Tage oder Wochen zeigen, inwieweit sich das weiter ausbreitet hier in Deutschland.
Auch nach der Pressekonferenz bleiben also noch viele Fragen offen.
Bisher kein Coronavirus in Hessen. Zur aktuellen Lage informierte in Wiesbaden das Gesundheitsministerium. Nicolas Buschlüter berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.